Wenn man sich nicht frühzeitig um eine Hebamme kümmert, hat man vielleicht das große Pech, keine mehr zu bekommen. Also es gab eine Zeit, da haben wir bestimmt 50 Frauen im Monat abgewiesen.
Wenn man alle Kosten abrechnet, bleiben Ihnen für einen Hausbesuch 10 Euro.
Richtig. Wir arbeiten unter Mindestlohn.
Die Weihnachtsgeschichte mit Playmobil-Figuren nachgestellt. Und die Maria hat aber einen sowas von spitzen Bauch.
Genau. Hat man nicht früher gesagt, spitzer Bauch wird ein Junge?
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
In ein paar Tagen feiern wir Weihnachten, das Fest von Christi Geburt. Wenn ich mir vorstelle, unter welchen Umständen Maria Jesus zur Welt gebracht hat, da wird mir ganz anders. Erstmal eine ewige Reise und dann in einem Stall. Bei mir zu Gast ist heute Franziska Junge und sie ist Hebamme. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ist das erste Wunder, das da passiert ist, die Tatsache, dass alles gut gegangen ist, also Mutter und Kind wohlauf waren? Nach so einer Reise, die waren ja irgendwie ein paar Tage unterwegs und das war ja wahrscheinlich ziemlich strapaziös. Also wenn ich mir vorstelle, mit so einem Riesenbauch da auf so einem Esel, ich weiß nicht, was sondern 200 Kilometer zu reiten, dann in einem Stall zu liegen und dann nochmal eben ein Kind zu kriegen, nur mit meinem Mann, der nicht mal der Vater des Kindes ist angeblich.
Ja, es ist tatsächlich unglaublich. Vor allem ziehe ich da meinen größten Hut vor. Da wünscht sich, glaube ich, heutzutage niemand auf einem Esel zu reiten, geschweige denn zu laufen. Also das stelle ich mir auch wahnsinnig anstrengend vor. Ja.
Und der Mann an der Stelle, unser Held oder nicht?
Naja, es kommt ein bisschen drauf an, wie er sich geführt hat. Also
auch nichts überliefert.
Eben. Hat er ihr immer gut Essen gereicht oder war das auch schwierig? Oder hat er ihr trotzdem immer mal beigestanden und die Hand gehalten und auch mal das Kind getragen? Das sind alles so Dinge, die man natürlich nicht weiß, die aber dann durchaus eine Hilfe wären, ja.
Ja, genau. Aber ist doch wieder typisch, dass da nur was über die Männer steht und dass dann irgendwie Kinder einfach da sind und dieser Frauenkram-Geburt wird mal wieder nicht thematisiert.
Ja, ist, finde ich auch, oft schade oder es wird einfach von den Frauen erwartet. Ich sage auch immer, die Menschheit wäre ausgestorben, wenn es an den Männern läge, Kinder durchzubringen.
Also, da finden Sie wahrscheinlich,
und damit meine ich nicht nur die Geburt.
Da finden Sie wahrscheinlich bei 50% der Bevölkerung Zustimmung. Aber was wäre denn gewesen, wenn Sie damals bei der Maria gewesen wären? Wie hätten Sie die unterstützen können?
Also in jedem Fall hätte ich ihr geraten, dass sie, also nach Geburt auf jeden Fall, vielleicht doch noch mal eine Nacht im Stall bleibt. Gut, man weiß jetzt nicht
ja,
ne, im Detail genau, wie lange
ja
die
jetzt Tage
wo ausgeharrt haben.
Zwischen Weihnachten und Dreikönigstag,
ne? Genau.
Waren sie ja da. Also das waren 14 Tage,
das
passt,
waren,
ne?
Ach so, doch so lange.
Oder? Okay. Wenn man es jetzt mal so wirklich nach unserem Kalender bis zum 6.1. ist okay.
Das ist total okay, genau, das ist
gutes Wochenbett.
Sind ein paar Tage, wobei die ersten 2-3 Wochen schon die anstrengendsten sind. Aber gut, es waren andere Umstände. Ich denke schon, dass es hilfreich gewesen wäre, wenn man bei einer Entbindung jemanden bei sich hätte, der weiß, was passiert, der weiß, was einen erwartet, der einen auch ein bisschen natürlich, wie man heute auch so schön sagt, mental abholt oder runterholt. Ich denke, da war denen wahrscheinlich wenig bekannt. Und vielleicht hätte man Maria die ein oder andere Sorge nehmen können. Also einfach so dieser ganzheitliche Ansatz und natürlich einfach die aktive Entbindung selber, falls da irgendwas an Komplikationchen gegeben hätte.
Also, dass man sagen kann, hey, das ist unter den Umständen total normal, entspann dich,
genau,
oder versuch dich zu entspannen, jetzt atmen und jetzt
genau
pressen.
Genau, richtig. Also, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, geht das auch alleine, aber ich denke, es ist durchaus eine Hilfe, jemanden da zu haben, der weiß, was passiert.
Ja, ja. Heute ist zum Glück alles anders und alles total traumhaft durchorganisiert und jede Frau ist optimal betreut, oder? Zumindest
ja,
in Deutschland.
grundsätzlich stimmt das natürlich, praktischerweise oft auch nicht.
Wo klaffen da Theorie oder Gesetz und Realität auseinander?
Also in der Theorie ist es, wie zum Beispiel auch mit dem Kita-Platz, in der Theorie hat jeder einen Anspruch auf einen Kita-Platz, in der Praxis klappt das einfach so gar nicht und so ist es natürlich auch bei uns. Also wenn man sich nicht frühzeitig um eine Hebamme kümmert, hat man vielleicht das große Pech, keine mehr zu bekommen. Das ist natürlich schon ein Problem. Und mit frühzeitig meinen wir tatsächlich, dass manche Frauen sich bei uns melden, die gerade mal einen positiven Schwangerschaftstest haben oder wo es vielleicht ja nicht mal der Partner weiß, also die uns dann direkt kontaktieren. Und das ist natürlich einfach ein großes Problem geworden, wenn man eben da nicht frühzeitig anfängt zu suchen.
Sie sind selbstständige Hebamme und haben eine eigene Praxis, ne?
Genau.
In welchen Phasen betreuen Sie da die Frauen? Also was machen Sie? Welchen Teil der Schwangerschaft, Geburt, Versorgung decken Sie ab?
Wir machen alles außer Geburtshilfe. Also das heißt, wir begleiten in der Schwangerschaft, also diese sogenannten Vorsorgeuntersuchungen, die alle 4 Wochen bei einer Schwangeren stattfinden, die machen, also die Frauenärzte auch übernehmen, können wir aber vom Prinzip genauso machen. Falls irgendwelche Probleme auftreten oder Beschwerden da sind, können wir da natürlich auch begleiten.
Also das heißt, man kann auch zwischendurch mal
gar nicht, genau,
immer anrufen, hey, da zwickt's.
Richtig, genau.
Ist das normal?
Muss natürlich nicht immer der normale Check-up sein, sondern tatsächlich einfach, genau, wenn irgendwas ist oder auch einfach Probleme da sind oder man einfach mal oder die Frau einfach mal sprechen möchte oder die Paare. Dann natürlich die ganzen klassischen Kurse, Geburtsvorbereitung. Dann bieten wir einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder an. Der ist auch ganz toll und Pilates-Yoga, also ziemlich alles eigentlich. Also unser Ansatz war so ein bisschen ganzheitlich und das Rundum-Paket wollten wir, war mal unser Traum, wollten wir anbieten.
Sie sind mit mehreren zusammen?
Genau, wir sind eine Praxisgemeinschaft, nenne ich es jetzt mal, mit einigen Hebammen mittlerweile. Also wir sind, ja, wir wachsen stetig, das ist das Tolle und sind jetzt bestimmt 8 Hebammen.
Wow.
Haben unsere Praxispartner noch, unsere Kooperationspartner. Also genau das meine ich mit wir, dass ich das nicht alles alleine mache. Ja, das würde ich nicht schaffen.
Und das war jetzt alles vor der Geburt?
Genau.
Nach der Geburt sind die Frauen dann wieder, nein, die versorgen sie dann schon auch noch?
Richtig, genau. Zur Geburt selbst gehen sie dann eben in die Klinik oder ins Geburtshaus.
Das machen sie nicht?
Das machen wir nicht, da sind wir nicht dabei. Und dann kommen wir direkt wieder, wenn sie die Klinik verlassen. Genau. Und dann betreuen wir eben erstmal regulär bis 12 Wochen nach Geburt, beziehungsweise können wir ja auch bis zum ersten Lebensjahr der Kinder betreuen oder begleiten.
Wenn irgendwelche Voraussetzungen erfüllt sind, oder?
Gar nicht unbedingt. Viele Themen kommen ja dann doch noch auf einen zu. Also es hört ja dann nicht auf mit 12 Wochen nach Geburt und gut ist, sondern
es geht noch bis 17, 18, 35 weiter.
Und das sowieso. Genau, es gibt natürlich noch viel mehr Sorgen, Problemchen, in Anführungsstrichen. Ob es das erste Zahnen ist, dann kommt da Unsicherheit auf. Ob es dann natürlich dann in die Breieinführung geht, also in die Beikostberatung, da melden sich sehr, sehr viele bei uns. Dann gibt es viel auch mit natürlich, ja, irgendwie Schlafthemen in irgendeiner Form, dass sie sich da nochmal Tipps holen wollen.
Genau, das ist ja das, auf das einen niemand vorbereiten kann, wie sich Schlafentzug anfühlt.
Und genau, und wie auch jedes Kind das natürlich anders braucht und handhabt. Also ja, das, also da gibt es natürlich ganz, ganz viel zu. Natürlich dann auch vielleicht die ein oder andere Erkrankung oder Probleme, wo man jetzt, also in Richtung, dass sie massiv schreien oder weil irgendwas im Argen ist bei den Kleinen. Das belastet natürlich auch eine Familie. Also und dann eben, genau.
Ein echtes Rundum-Sorglos-Paket im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, also alles, was so im ersten Jahr ansteht. Also es ist natürlich schwer zu pauschalisieren. Die eine oder andere Hebamme hat jetzt nicht für alles eine Ausbildung. Es ist natürlich immer so ein bisschen individuell, wer welche Expertise hat. Genau, also da sind wir auch zum Beispiel jetzt in unserer Praxis auch unterschiedlich ausgebildet, aufgestellt. Jeder hat Themenbereiche, die einen mehr oder weniger beschäftigen, vielleicht auch privat schon beschäftigt haben. Und daher kommt es so ein bisschen.
Wie viele Frauen können Sie denn gleichzeitig quasi betreuen? Also wie viele Schwangere oder wie viele Patientinnen, Klientinnen, wie nennen Sie die?
Ja, das ist auch
krank sind sie ja nicht, ne?
Nee, richtig, genau. Also eigentlich sind es keine Patienten. Es sind eigentlich, ja, Klientinnen. Wir sagen oft einfach unsere Frauen.
Okay. Gut, einigen wir uns
einfach
drauf.
Genau, aber es rutscht einem schon hier und da die Patientin raus, weil das ja natürlich so ein bisschen aus der Klinik kommt, ja.
Und wie viel haben Sie da gleichzeitig?
Also das ist auch total unterschiedlich. Ich persönlich nehme im Monat ungefähr 8 Frauen an. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber
nee, genau.
das ist schon gar nicht wenig. Dadurch, dass ich ja selber eigentlich in Teilzeit arbeiten müsste, weil ich ja auch noch eigene Kinder habe, die dann auch irgendwann abgeholt werden müssen aus Kindergarten und Hort, ist der Tag einfach schon getaktet. Und 8 Frauen im Monat anzunehmen bedeutet ja auch, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass wir 12 Wochen betreuen, dass sich das natürlich überlappt. Also nicht jede Frau entbindet an dem Tag, der Mutterpass steht, sondern das kann sich mal ein bisschen überziehen oder früher sein. Dann habe ich ja auch noch die Frauen vom Monat davor. Das heißt, die haben dann auch mal später entbunden und dann kommen sie in den anderen Monat mit rein. Und dann noch die Frauen, die ich einfach eben auch in der Schwangerschaft begleite. Das heißt, dass ich manchmal gar nicht vormittag aus der Praxis komme, also loskomme, um die Nachsorgen oder das Wochenbett, also die Betreuung anzufahren. Und dann ist eben, wenn man jetzt sagt, ich komme um 12, 1 Uhr aus der Praxis erst raus, ist bis 4 Uhr gar nicht mehr viel Zeit. Und dann ist es doch schon viel.
Ist das doch nicht mehr die Teilzeitstelle.
Richtig.
Wie viele Frauen müssen Sie abweisen, die anrufen?
Also es gab eine Zeit, da haben wir bestimmt 50 Frauen im Monat abgewiesen.
Wahnsinn. Ja. Wie geht's Ihnen damit? Ja.
Also ja, das fühlt sich total schlecht an. Manche Frauen bieten uns an, dass sie uns ein Taxi bezahlen. Also wir kriegen da wirklich auch teilweise diverseste Angebote, dass wir doch kommen oder weil sie doch vielleicht nicht ganz in unserem Einzugsgebiet leben. Also die Betreuung richtet sich nach dem Einzugsgebiet. Nicht jede Hebamme schafft es natürlich, zum Beispiel jetzt hier vom Zentrum gesehen, jetzt nach Leim zu fahren. Das ist einfach zeitlich manchmal nicht drin oder für viele. Und deswegen haben wir alle so eine Art Einzugsgebiet. Und genau, und dann kriegen wir teilweise natürlich auch schon Angebote eben so, bezahl dir da den Transport oder hol dir das Taxi und dann musst du dich gar nicht kümmern. Das ist total lieb, aber es bricht einem natürlich das Herz, wenn man einfach die Not sieht, die so groß ist.
Ja, klar. Weil Frau braucht einfach ein bisschen Unterstützung in der Zeit. Woran liegt es denn, dass es zu wenige Hebammen gibt? Ich meine, wir sind eine recht reiche Stadt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die hier Kinder bekommen. Eigentlich müsste doch Angebot und Nachfrage sich so ein bisschen ausgleichen. Woran liegt das, dass das nicht klappt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also angeblich gibt es keinen Hebammenmangel. Also es gibt wohl Berechnungen von unserem Verband mit den Abschlüssen der, also alljährlichen Abschlüssen der Hebammenstudentinnen für Deutschland. Und da sind die Zahlen völlig in Ordnung. Also das war mal eine Zeit lang, dass es tatsächlich irgendwie auch bewiesenermaßen weniger waren. Aber es ist jetzt wohl angeblich, haben wir da ganz gute Zahlen von den abgeschlossenen Hebammen. Nur tatsächlich stellt sich uns die Frage, wo sind die dann?
Genau, wo bleiben die denn dann?
Die Frage stellen wir uns alle. Die stellen sich die Kliniken, die stellen wir uns in den Praxen. Also das weiß keiner. Es weiß niemand, wo die examinierten Hebammen dann hingehen oder wo die sind. Tatsächlich ist jetzt aber aktuell das Problem, dass wir vor allem hier in München einen Geburtenrückgang von jetzt gerade 17% haben. Und das ist zum Beispiel was, was wir tatsächlich merken. Also wir in unserer Praxis haben eine privilegierte Situation, dass wir einfach mittlerweile, die Zeit war auch mal anders, eben ein gutes Team haben und einige Hebammen sind. Also auch da haben wir schon mal um unser Überleben gekämpft. Aber dass wir jetzt tatsächlich für ein paar Monate im nächsten Jahr nicht genügend Frauen
tatsächlich
bekommen haben, ja. um alle...
Weil ich kenne die Geschichte auch nur andersrum.
Richtig, genau. Also das ist jetzt tatsächlich wirklich brandaktuell und, wie ich finde, dramatisch. Es ist deutschlandweit ein Problem. Es betrifft viele Großstädte. Ich habe ja auch viele Freundinnen, die natürlich Hebammen sind und jetzt nicht nur in München leben, sondern eben auch verstreut über Deutschland arbeiten. Und die sagen eben alle dasselbe.
Dass es weniger Geburten gibt. Interessant. Ja. Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass diese Hebammen, die ausgebildet worden sind und im Nirvana verschwinden, einfach als was anderes arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen anders sind, als man sich das vorher vorstellt.
Also das kann ich mir zum einen vorstellen. Von ein paar weiß ich auch, dass die dann vielleicht noch weiter studieren oder irgendeinen Gesundheits-, was auch immer, draufsetzen auf das Hebammenstudium. Aber ja, dass die danach dem Hebammenstudium nochmal was völlig anderes machen, also Architekten. könnte sein, dass das ist was wir, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja. Weil Sie haben ja durchaus einige Probleme. Also man hat ja in den letzten Jahren mitbekommen, dass die Hebammen auch auf die Straße gegangen sind und da ging es irgendwie um diese Haftpflichtversicherung. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nicht Ihr einziges Problem. Also vielleicht können Sie einfach mal erzählen, wie funktioniert das denn eigentlich mit der Bezahlung? Also Sie haben ja gerade eine riesen Latte an Leistungen aufgezählt. Ist das dann, wer bezahlt Sie dafür und wie kommen Sie an das Geld dann ran?
Die Krankenkassen bezahlen uns dafür. Setzt voraus, dass die Hebamme mit den Krankenkassen einen Vertrag abgeschlossen hat. Also der nennt sich GKV-Spitzenverband. Und dann gibt es natürlich Hebammen, die dort nicht gemeldet sind und also die dort keinen Vertrag haben, die dürfen dann natürlich auch nicht mit den Krankenkassen abrechnen. Die lassen sich dann alles privat zahlen. Das ist aber ein kleinerer Teil. Mhm. Die meisten Hebammen arbeiten natürlich so, dass sie eben mit den Krankenkassen abrechnen, weil das natürlich für die Frauen dann nichts kostet. Also das hat natürlich den Vorteil, ist ja total klar. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass der Rahmenvertrag, mit dem wir abbrechen dürfen, also es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ah ja, heute ist besonders anstrengend gewesen bei Frau Müller, da muss ich jetzt unbedingt mal 100 Euro abrechnen, sondern dass wir natürlich vorgegebene Ziffern haben und dahinter stehen natürlich Zahlen. Und die liegen zum Beispiel bei einem Hausbesuch, also nachdem die Frau eben aus der Klinik nach Hause geht, finden ja eben diese Hausbesuche statt im Wochenbett und da kriegen wir aktuell eine Pauschale von circa 40,38 €.
Circa finde ich gut bei 38.
Also wir haben 5% Erhöhung bekommen vor ein paar Monaten, weil wir ja so lange jetzt schon in den Vertragsverhandlungen stecken, also der Hebammenverband mit dem GKV, und deswegen haben die uns jetzt sozusagen ein kleines Zucker hingeworfen. Diese 5% werden dann aber natürlich wieder runtergenommen. Also eigentlich ursprünglich haben wir gestartet mit 38, paar zerquetschte.
Und die Verhandlungen, müssen wir noch mal kurz sagen, wie lange dauern die jetzt schon?
Die gehen jetzt schon 7 Jahre.
Okay, nur mal so als kleine Zahl am Rande, fand ich ganz interessant. Also 40 Euro rund für einen Hausbesuch und da ist es dann total egal.
In Anführungsstrichen, genau.
Die Arbeit, die dann bei diesem Hausbesuch ansteht, das kann also sein, dass das Kind gut gewickelt ist, schläft, fleißig trinkt und Mutter irgendwie nur selig vor sich hin schwebt. Es kann aber auch sein, dass das Kind einen wunden Popo hat, nicht durchschläft und die Mutter irgendwie Probleme beim Stillen hat.
Absolut. Das ist auch eher, also die Regel, also gar nicht, dass es Probleme gibt, sondern einfach, also es ist mal durchgerechnet worden, dass ein Hausbesuch für uns in Anführungsstrichen lukrativ ist, wenn wir in etwa 20 Minuten bleiben, 20, 25 Minuten. Und das ist eben genau gerade in den Anfängen und in den ersten Tagen überhaupt nicht abzubilden. Selbst wenn ein Kind kuschelnd bei der Mama im Bett liegt und selig schläft, ist es vor allem beim ersten Hausbesuch so, dass man sich natürlich immer erstmal das Kind auch im Ganzen anschaut. Das heißt, es natürlich wickelt oder auszieht, einmal alles von Kopf bis Fuß nochmal checkt. Natürlich bei der Frau gibt es auch ein paar Dinge, die angeguckt werden müssen. Da gibt es ja natürlich auch ein paar Themen eben nach Geburt, die müssen kontrolliert werden und das auch an der Frau. Und dann gibt es in der Regel so viele Fragen, gerade wenn es das erste Kind ist. Da sind erstmal schon Minimum 45 Minuten, bevor ich überhaupt das Kind gesehen habe. Also
ja, weil einfach 1000 Fragen auftauchen. Genau. Ne? Weil ich meine, Mutter und Kind müssen sich erstmal eingrooven, sich kennenlernen. Und da fragt man sich natürlich, oder Frau sich natürlich, ist das normal? Also das ist, glaube ich, die Frage, die irgendwie am häufigsten gestellt wird. Ist das normal, das Kind das macht, das macht, das macht?
Genau.
Oder mein Körper das macht, das macht, das macht?
Richtig, ich werde auch immer dafür veräppelt, dass ich ganz oft sage, ja, das ist normal.
Das aber ist mein Standardsatz, genau. Was anderes will Frau doch auch gar nicht.
Richtig,
hören.
Genau.
Dann bin ich doch entspannt.
Total. Und mein Zusatz ist auch immer, normal ist in dem Fall total gut und das, was wir wollen.
Okay. Jetzt sind Sie selbstständige Hebamme in dieser Praxis. Das heißt, Sie müssen auch den ganzen Papierkram und die Abrechnungen machen. Das müsste man ja eigentlich auch noch in die Arbeitszeit mit reinrechnen.
Absolut, genau. Dann haben wir ja auch, also Qualitätsmanagement, das QM, ist uns ja jetzt auch noch auferlegt worden.
Das heißt?
Dass wir sozusagen vor allem in der Praxis natürlich alle unter einem Qualitätssiegel arbeiten, dann muss man das natürlich auch ja erstmal festlegen. Also was ist unser Standard? Also diese Standards müssen wir natürlich dann erstmal schreiben. Und gerade für eine Praxis mit mehreren ist das natürlich nochmal komplexer, als wenn ich jetzt meine eigenen Standards schreibe. Also das fängt an von, wie gestalte ich den Hausbesuch? Das sind Kleinigkeiten, Babybaden, also das geht ja bis ins kleinste Detail. Für all das muss ich Standards schreiben und das ist hochkomplex, beziehungsweise auch einfach unfassbar viel Arbeit. Da sind wir eigentlich wenig bis gar nicht unterstützt worden, ist aber eben eine Voraussetzung.
Boah. Voraussetzung für was?
Also das ist uns jetzt auferlegt worden, dass wir ein QM führen müssen, das wird kontrolliert. Also sonst dürfen wir
nicht
arbeiten.
Abrechnen.
Also, genau, also es könnte uns drohen und das hat vielen auch echt Probleme bereitet, was ich so bei den Kolleginnen mitbekommen habe. Ja. Und genau, also dann zählt natürlich mit rein die Abrechnung, die Dokumentation überhaupt, das ganze Nacharbeiten. Das ist angeblich alles mit drin, aber de facto ist das natürlich nicht der Fall. Also wie oft sitze ich, wenn ich um 4 meine Kinder geholt habe, fange ich sozusagen nochmal an nachzuarbeiten, muss E-Mails beantworten, abtelefonieren. Also meine Arbeit hört da nicht auf.
Ja. Jetzt sind Sie selbstständige Hebamme, es gibt aber auch Leute, die in den Kliniken arbeiten. Das sind dann die tatsächlich bei den Geburten dabei sind.
Genau.
Wie ist es bei denen? Kriegen die einen Stundenlohn? Haben die sich da eingemietet oder wie ist es?
In der Vergangenheit gab es einfach Verträge mit den Kliniken, ganz normal, wie man es kennt.
Arbeitsverträge.
Genau. Und
Schichtdienst.
Richtig, Schichtdienst ist in der Klinik immer Voraussetzung.
Ja, klar, also das Kinder halten sich ja nicht nur nicht ans Datum, sondern auch nicht an die Uhrzeit.
Korrekt. Jetzt ist es aber so, dass da auch eben ein großer Wandel stattfindet und die meisten Hebammen, also vor allem in München, die meisten Hebammen nicht mehr angestellt sind, sondern auch freiberuflich dort arbeiten. Das hatte natürlich eine große Umstrukturierung zur Folge. Also wir haben ja als auch alle nicht BWL studiert.
Ja, genau, ich stelle mir das auch gerade vor, diese ganzen Qualitätsmanagement und genau. Anträge und
absolut. Wir hatten auch das Fach nicht in der Ausbildung, also als es noch eine Ausbildung war. Das ist jetzt heute wahrscheinlich ein bisschen anders, aber auch jetzt nicht viel mehr. Bedeutet, die mussten sich zu der Zeit, als die Klinik eben beschlossen hatte, okay, ihr werdet jetzt hier selbstständig, irgendwie zusammensetzen und gucken, okay, wie können wir das machen? Also da gibt es jetzt eben auch nicht so
das, Standardverträge den einen, oder sowas.
Das Büro, wo man sich hinwendet.
Gib mir mal so einen Vordruck.
Sondern muss sich das natürlich zusammensuchen bei diversen Anlaufstellen. Und das war natürlich für viele ein Problem. Und wie machen wir das? Poolabrechnung, wie funktioniert das? Also da gab es natürlich viele, viele Startschwierigkeiten.
Poolabrechnung, okay.
Genau.
Vom Hebammenpool.
Genau, dass man so eine Sammelabrechnung macht. Also das ist ja hochkomplex. Also wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, 60 Hebammen in einem Team in der Klinik sind, in einer großen Klinik im A-Level-Haus, ich stelle mir das, also ich finde es in unserer Praxis schon komplex und viel Arbeit. Und wir sind eben, wie gesagt, 10.
Und Sie haben irgendwie im Vorgespräch gesagt, auch so eine Geburt wird pauschal vergütet, oder? Also ich meine, die eine Geburt ist nach einer Stunde, zwei Stunden vorbei und die andere nach zwei Tagen.
Richtig, genau. Also nicht ganz pauschal. Das richtet sich so ein bisschen nach, also ein paar Posten, die damit reinspielen. Also zum Beispiel ist eine Wehenbegleitung einfach über Hilfe bei Beschwerden abzurechnen. So heißt der Posten. Mhm. Und da gibt's natürlich eben auch wieder eine Ziffer hinter und eine Zahl in Euro, aber die ist nicht wirklich hoch und die geht dann in einem Viertelstundentakt. Und dann kommt natürlich je nachdem was zusammen. Also da, also die Geburt selbst ist nicht jetzt nur so die eine Geburt und dafür gibt's jetzt 114 Euro, sondern
Nichtsdestotrotz müssen Sie sich um den ganzen Papierkram auch noch kümmern und kriegen nicht einfach Ihr Geld für die Stunde, die Sie die Frauen betreuen. Also so könnte man es ja auch rechnen. Ich kümmere mich eine Stunde um die Frau und dafür kriege ich x Euro. Dann wäre es leichter.
Genau.
Die Klinikhebammen sind dann bei den Geburten dabei, sind aber auch selbstständig. Sind die dann die Hebammen, die das Problem haben mit diesen Haftpflichtversicherungen? Das habe ich nämlich irgendwie nicht so ganz verstanden. Was hat das damit auf sich?
Richtig, genau. Also die Hebammen, die in der außerklinischen Geburtshilfe arbeiten.
Außerklinisch.
Bedeutet, also alle, die freiberuflich arbeiten, also eben nicht angestellt sind, also das betrifft
doch auch schon dann jetzt die Klinikhebammen,
außer klinisch war dann vielleicht jetzt nicht ganz das perfekte Wort dafür, die müssen alle diese Haftpflichtversicherung zahlen, genau.
Wie hoch ist die?
Die liegt ja in etwa bei bisschen mehr als 13.000, 14.000 Euro.
Im Jahr?
Im Jahr, also es sind ungefähr, je nachdem, mit wem man einen Vertrag abgeschlossen hat, sind so 1.300 Euro im Monat.
Wow, die muss man auch erstmal bekommen.
Dann ist es auch so, dass man eben in Vorleistung gehen muss. Man kann das sozusagen.
Aber man kriegt was zurück davon.
Genau, man kann es sozusagen zurückfordern, also bis zu 70-75% werden wohl erstattet, aber dieser Prozess ist
vom Staat dann oder vom
hochkomplex von den Krankenkassen.
Ah, von den Krankenkassen, okay.
Genau, der Prozess aber dahin ist relativ komplex. Also da muss man einige Nachweise liefern, alles en Detail, auch wieder quittieren, nachweisen, vorzeigen. Und das dauert dann natürlich auch wieder ein paar Monate unter Umständen. Und dann ist es eben genau das Problem, dass man in Vorleistung gehen muss. Und das sind mal eben 1.000 Euro. Und damit ist es ja aber nicht getan, womit freiberufliche Hebammen so in Vorleistung gehen. Sondern wir haben ja immer noch auch unsere Krankenkassenbeiträge, also unser Netto sozusagen. Und dann noch die Steuerrücklage, das kommt ja alles noch mit on top. Das darf man nicht vergessen. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich mache ja keine Geburtshilfe. Aber bei mir sind es knapp 2.500 Euro, die einfach mal für Krankenkasse und Rentenversicherung abgezogen werden und dann ist meine Steuerrücklage aber noch nicht drauf. Also das heißt,
das, was Sie zur Seite liegen,
genau,
was Sie noch an Steuern zahlen werden müssen am Jahresende.
Richtig, genau. Ich habe ja Steuervorauszahlungen zu leisten, haben wir alle. Und dafür muss ich natürlich auch monatlich von meinem Gehalt Rücklagen schaffen. Und das heißt, das sind einfach mal eben so gute 3.000, 4.000 Euro, die weg sind. Und die muss man erstmal verdienen.
Ja. Und die Miete für eine Praxis ist wahrscheinlich in München auch.
Genau.
Nicht so ein Portokosten-Topf.
Absolut, richtig, genau.
Also eine Menge Geld, die man erstmal reinbekommen muss. Das Abrechnen ist total schwierig. Sie sind dabei bei einer Aktion, die heißt Hebammenprotest. Was ist das? Was machen Sie da? Was fordern Sie da?
Genau, wir haben uns im Mai gegründet und sind total zusammengewürfelte Hebammen, die in ganz Deutschland vertreten sind. Also wir waren am Anfang eine Gruppierung und haben uns relativ schnell Hebammenprotest genannt und wollen eben genau dafür kämpfen, dass wir eben mit unseren Problemen sichtbar werden, dass wir laut werden, dass die Politik sich unserem Problem vielleicht annimmt, genau, dass der Verband vielleicht mehr Druck bekommt, dass eben auch gerade diese Vertragsverhandlungen jetzt schneller voranschreiten.
7 Jahre waren es, nochmal kurz wieder reingeworfen, diese Zahl.
Richtig.
Sie sehen auch ein bisschen ungeduldig aus, wenn ich das sage.
Und genau aus dem Grund haben wir eben gesagt, so geht's nicht mehr weiter und sind jetzt mittlerweile dabei, ein Verein zu werden, ja.
Was genau machen Sie da? Also was sind die Forderungen erstmal?
Also die Hauptforderung ist tatsächlich einfach mehr Geld. Also das klingt natürlich jetzt so ein bisschen platt.
Aber wir haben gerade, glaube ich, alle verstanden, warum.
Aber genau, uns ist auch bewusst, dass jeder irgendwie mehr Geld möchte. Das ist völlig klar. Aber wenn man einfach mit unterschiedlichen Berufsgruppen vergleicht, vor allem die gerade nicht unbedingt im Gesundheitswesen arbeiten, also ob es der Handwerker ist, der Elektriker, der irgendwie für eine Spülmaschinenreparatur vorbeikommt, was auch richtig toll ist, aber wo man mal eben, ohne dass er was getan hat, 150 Euro Zeit.
Nur für die Anfahrt.
Nur genau. Für die Anfahrt.
Was kriegen Sie für die Anfahrt?
Naja, gar nichts, weil wir kriegen ja eine Pauschale. Okay. Und die, wie ich ja schon gesagt hatte, die ist im Netto bei circa 10 Euro. Mhm. Genau. Genau.
Also wenn man alle Kosten abrechnet, bleiben Ihnen für einen Hausbesuch 10 Euro.
Richtig, genau. Und da gibt's eben nichts mit Großanfahrtspauschale. Also wir kriegen ein bisschen Wegegeld, aber das ist lächerlich. Ungefähr 80, 90 Cent. Pro Kilometer.
Was jetzt in der Großstadt nichts bringt, weil die Wege kurz sind, aber dafür verstopft.
Korrekt. An einem langen Tag, wenn ich viele Hausbesuche habe, habe ich vielleicht 5 Kilometer gefahren, war aber bei 7 Nachsorgen. Ja. Das ist.
Und in 3 U-Bahnen.
Nicht zu erwähnen, richtig.
Oder so. Oder mit dem Auto Fahrrad unterwegs. Oder,
genau, ja. Richtig.
Ach, fahren Sie mit dem Fahrrad?
Es kommt drauf an.
Hilft,
ich
oder?
Sag immer, ich bin Schönwetterfahrer. Okay. Sonst mit dem Auto. Genau, und das ist halt einfach zum Beispiel das große Problem, dass wir natürlich schon sagen, okay, wir haben, also wir sehen ja den Auftrag, wir haben eine krasse Verantwortung für Mutter und Kind. Also es kann ja teilweise auch um gesundheitliche Probleme gehen. Es ist teilweise ja auch wirklich unter Umständen lebensbedrohlich. Und jetzt gar nicht nur bei der Geburt selbst, sondern auch hinterher gibt es Dinge, wenn man die nicht erkennt, das ist nicht ohne. Das kann bei einem Kind zu einem Hirnschaden kommen. Also dafür 10 Euro zu bekommen, steht in keiner Relation.
Kann zum Hirnschaden kommen, wenn was?
Wenn zum Beispiel ein Kind einem Neugeborenen Gelbsucht entwickelt und die nicht erkannt wird.
Genau, also sowas, was relativ häufig vorkommt,
genau.
Was Frau wahrscheinlich nicht erkennt, sondern nur denkt, sieht doch ganz rosig aus.
Genau, oder eben hat einen guten Teint, aber passt schon. Genau, wenn man zu sehr drin steckt und es ist das eigene Kind, das hat mich damals selbst betroffen bei meinem Kind, dann denkt man, ja, ist ein bisschen gelb, aber das passt schon. Und dann kam zum Glück meine Freundin und hat gesagt, oh, die ist aber sehr orange.
Okay.
Das ist natürlich klar wieder, man ist dann zu subjektiv als Mama.
Selektive Wahrnehmung.
Genau.
Genau. Also das ist eine Verantwortung, die Sie haben. Da waren wir jetzt gerade ein bisschen abgeschwiffen, weil ich unterbrochen hatte. Also das ist eine Verantwortung. Wenn das nicht erkannt wird, dann kann es richtig gefährlich werden und das wird nicht entsprechend honoriert.
Absolut. Und auch die Rufbereitschaft, in der wir ja schon auch viel arbeiten. Am Wochenende, wenn es nötig ist, müssen wir da Hausbesuche machen. Also wie oft ich bei meiner Familie nicht dabei sein kann oder sagen muss, ja, ich komme später oder fahrt schon mal vor oder was auch immer, um natürlich zu gucken, okay, passt da alles, um genau eben diese aufgrund dieser Verantwortung auch für mich sagen zu können, natürlich, ich habe jetzt alles abgecheckt, also es ist ja auch einfach eine rechtliche Absicherung, wenn dann im Nachhinein irgendwas wäre, heißt es natürlich ja, die Hebamme war nicht
hätte
da
oder
hat's
müssen,
nicht,
ja.
Genau, hat's nicht erkannt und das hat man immer im Hinterkopf. Klar kriegt man am Wochenende einen kleinen Zuschlag von ein paar Euro, aber das ist nicht der Rede wert. Also dafür lohnt es sich nicht zu sagen, ja klar, mache ich gerne am Wochenende Hausbesuche.
Also im Vergleich zu anderen Berufen auf jeden Fall deutlich unterbezahlt, kann man so zusammenfassen.
Also wir arbeiten unter Mindestlohn und das finde
Also diese
eine absolute
10 Euro
Katastrophe.
Für einen Hausbesuch ist ein Witz. Aber der Protest ist ein bisschen schwierig, weil der Beruf eben so vielfältig ist. Sie machen ja alle möglichen Jobs quasi, also von Geburtsvorbereitung bis halt wirklich Diagnostik von irgendwelchen Geschichten, die sich ein Arzt dann anschauen muss, wo sie aber sehen, hey, das Kind ist ganz schön gelb oder orange.
Genau.
Und da dann irgendwie gemeinsam einen Protest zu formulieren, ist gar nicht so einfach, oder?
Nee, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Vor allem ist das Problem natürlich auch immer, da alle Hebammen ins Boot zu bekommen, weil wir Hebammen sind ja eine sehr spezielle Spezies.
Und sind galten früher ja auch als Hexen.
Richtig. Und sind daher alles so, ja, ich nenne es jetzt mal Macherinnen. Also bedeutet, jeder kehrt aber so ein bisschen vor seiner eigenen Tür und ist selbstständig, organisiert sich, also ist aber so ein bisschen ja für sich selbst verantwortlich und macht auch alleine. Und das ist so ein bisschen auch das Problem, dass wir da eben auch nicht alle erwischen. Also dass viele sagen, naja, ach, jetzt keine Zeit dafür, ich mache jetzt...
Genau, das kann ich mir auch noch vorstellen. Jetzt das auch noch. Wie soll ich denn das noch auf die Kette kriegen?
Absolut. Also das ist auch total nachvollziehbar, aber natürlich auch da der Appell, wir müssen alle irgendwie an einem Strang ziehen und alle laut werden. Auf der Straße funktioniert es nicht so ganz, vielleicht ist das auch nicht mehr richtig zeitgemäß, aber deswegen haben wir natürlich eben auch gesagt damals, wir machen das hauptsächlich medial, weil jeder von zu Hause irgendwie ein Video schicken kann und da muss man ja sagen, sind die neuen Medien natürlich toll. Da haben wir auch wirklich ganz, ganz viele Zuschriften bekommen oder Videos.
Wo die Frauen erzählen, was jetzt wirklich deren konkrete Problematik ist und was sie fordern.
Genau, richtig.
Und was ganz Lustiges gibt es momentan auch noch auf diesem Account. Einen Adventskalender oder Adventskranz eigentlich? Ist, glaube ich, irgendwie, sind es 24 Türchen oder vier?
Nee, wir haben 24.
Okay.
Genau. Also es ist ein richtiger Adventskalender, der Hebammenprotest-Adventskalender. Genau, uns gibt es bei Instagram. Wir sind auch bei Facebook vertreten. Und da haben wir jetzt gedacht, wir machen zu Weihnachten einen kleinen Adventskalender, aber natürlich mal wieder im Stil des Hebammenprotests. Also das heißt, dass wir jetzt nicht nur irgendwie Babysöckchen stricken und Kekse backen, sondern natürlich immer mit dem Hintergrund, laut zu werden und zu sagen und aufzuzeigen, hey, auch das machen wir, auch dafür werden wir nicht bezahlt, auch da wird angeprangert.
Und was ganz Süßes habe ich da gesehen, also den Link dahin werden wir auf jeden Fall in die Shownotes stellen, weil da gibt es auch was ganz Süßes, nämlich die Weihnachtsgeschichte mit Playmobil-Figuren nachgestellt und die Maria hat aber einen sowas von Spitzenbauch.
Genau. Hat man nicht früher gesagt, spitzer Bauch wird ein Junge?
Ja, genau.
Das ist natürlich ein Gerücht, ein Irrglaube, aber in dem Fall war es ja richtig. Ja, genau, das hat meine Kollegin gemacht. Also richtig, richtig toll. Das war viel Arbeit und genau, wir haben die Geburtsgeschichte mal ein bisschen neu aufgerollt, in die heutige Zeit gepackt und anders erzählt. Wir finden auch, es ist richtig gut geworden und gut gelungen, ja.
Aber es weist vor allem auf eine Petition hin, die Sie gestartet haben, die noch nicht alle Menschen unterschrieben haben. Warum eigentlich nicht?
Korrekt. Die Frage stelle ich mir fast täglich. Die Petition war so ein bisschen mein Baby. Wir haben jetzt 250.000 Unterschriften, was richtig, richtig toll ist. Und da sind wir auch furchtbar stolz drauf. Also danke da auch nochmal an alle Unterzeichnenden. Aber bei annähernd 84 Millionen Einwohnern in Deutschland bin ich doch enttäuscht, dass es nicht so richtig vorangeht. Denn eigentlich würde ich so denken, oder da sind wir der Meinung, Hebammen gehen alle was an. Denn jeder von uns Einwohnern hat einen Bezug zur Hebamme. Also es sollte jeden interessieren und angehen, ob es der Opa ist, ob es die Oma ist. Tante, Onkel, vielleicht noch kein Kind, aber trotzdem, die sind selber ja auch mal geboren worden. Und von daher, ja, stellen wir uns tatsächlich die Frage, wo sind die alle und warum unterzeichnet nicht einfach jeder? Denn es wäre sehr, sehr, sehr traurig und furchtbar, wenn es uns nicht mehr gäbe.
Aber ist es nicht ein gesellschaftliches Problem, dass man halt wirklich in dem Moment an Hebammen denkt, in dem Frau selber schwanger ist oder die eigene Frau schwanger ist oder die Tochter, also wo man wirklich eine Schwangere in der Umgebung hat und danach ist es dann weg.
Total. Das spielt natürlich ein Stück weit mit rein, dass auch die Paare, die wir betreuen, natürlich in dieser Zeit, so in dieser Bubble leben und dann ja kommen andere Themen, die dann mehr im Kopf rumspuken. Dann sind wir vielleicht aus den Familien raus und die beschäftigen sich so langsam mit Kitasuche.
Genau. Schon lange. Schule.
Richtig. Und dann ist es natürlich, dann rutschen wir so ein bisschen in den Hintergrund. Der Mensch ist ja sowieso da so veranlagt und gestrickt, dass er auch da wieder eher bei sich schaut und die Probleme sind in der Situation und sobald die dann gelöst sind, ist das Thema dann auch schon wieder abgehakt. Und das ist natürlich ein bisschen traurig und schade, ja.
Aber das ist ja so ein typischer Lebensabschnitt, der einfach Care-Arbeit ist. Das heißt, es wird nicht bezahlt. Wird es deshalb vielleicht von der Politik auch nicht gesehen? Die Wirtschaftsleistung von den Familien, die da gerade ein Kind großziehen, die wird ja gar nicht gerechnet.
Das ist ein großes Problem. Also ich bin da 100% von überzeugt, dass das überhaupt nicht gesehen wird und auch sich keiner mit befasst und beschäftigt. Wir leben teilweise ja immer noch in den alten Systemen. Die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Dass auch wir Frauen später massive Probleme haben, alleine bei der Rente, wird, also ja, gibt es viele Themen, die da überhaupt nicht berücksichtigt werden, natürlich. Und ich meine, wie ist es denn, wenn wir keinen Kita-Platz bekommen für die Kinder? Also es muss ja dann jemand zu Hause bleiben. Irgendwer muss ja das Kind betreuen.
Das sind in der Regel eher nicht die Männer.
In der Regel sind das heutzutage. Es gibt natürlich mittlerweile mehr und das finde ich richtig, richtig toll. Aber ich würde auch sagen, der Hauptprozentteil liegt schon immer noch bei den Frauen. Ja, auf jeden Fall.
Oder auch wenn der Mann es macht, wird er in der Zeit kein Geld verdienen. Punkt.
Genau.
Und nicht in die Rentenkasse einzahlen.
Absolut, genau.
Also wenn Sie in die Familien kommen, kriegen Sie ja wahrscheinlich auch mit, um was sich die Familien alles so kümmern müssen, was irgendwie, was nicht von Geld gekrönt wird.
Genau. Also das sind zum Beispiel Themen wie die Kita-Platzsuche. Also das beschäftigt schon die meisten, wenn wir noch irgendwie im Babymassagekurs drüber sprechen. Das merke ich schon. Also das fängt so tatsächlich nach 12, 14, 16 Wochen an. Und das ist natürlich je nachdem, ob die Paare Geschwister haben. Also das heißt, wenn es da einen größeren Bruder oder eine Schwester gibt, die kommt vielleicht in die Schule, Hortplatz, dass sich da die Paare drüber Sorgen machen, wie es weitergehen kann. Das sind alles Themen, die wir dann sozusagen mit abfangen, uns die anhören. Beraten können wir da ja nicht viel, weil ich kann das Problem nicht lösen. Aber auf jeden Fall, ja.
Sie kriegen auf jeden Fall das so viel mit von den Themen, die von der Politik eigentlich nicht wahrgenommen werden.
Absolut.
Ich glaube, das sind so viele Themen. Da sollten wir uns noch mal ein bisschen länger drüber unterhalten. Aber jetzt reden wir schon über eine halbe Stunde. Ich glaube, das machen wir in einem Monat weiter.
Sehr gerne.
Und jetzt nochmal der dringende Appell. Was können alle Hörerinnen und Hörer noch tun, noch vor Weihnachten am besten?
Uns bei Instagram folgen, unsere Petition unterzeichnen. Auf unserer Homepage www.hebammenprotest.de findet man alle Verlinkungen ganz, ganz einfach. Also das wäre das Allerbeste.
Und danach Weihnachten feiern, danach ins neue Jahr rutschen und hoffentlich gut. Wir wünschen auf jeden Fall frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir verabschieden uns jetzt, nämlich
Franziska Junge
und Brigitte Strauß. Und wir sind jetzt beide gespannt, was Michael Wagner, der Diözesanpräses der KB, zu diesem Thema noch zu sagen hat. Tschüss.
Vielen Dank.
Kapum, der Denkanstoß mit KAB Diözesanpräses Michael Wagner.
Geburt geht jeden Menschen an. Jeder Mensch ist ein Geborener. Und Geburt ist meistens mehr als ein gemütlicher Sonntagsspaziergang. Tatsächlich geht es hier um Leben und Tod. Nirgendwo sonst im Leben sind Tod und Leben so eng miteinander verbunden wie bei der Geburt. Natalität und Mortalität, geboren werden und sterben, bilden zwei Seiten ein und derselben Medaille. Jedes Gebären bedingt immer auch ein Sterben. Da werde ich in die Welt geboren, zugleich stirbt meine erste Welt. Ich verlasse meinen ersten Lebensbereich, den Bauch meiner Mutter. Unzählige kleine Geburten und Tode begleiten mein Leben. Ich werde als Schulkind geboren, dafür stirbt das Lebensumfeld meines Kindergartens. Die Art und Weise, wie die Geburt verläuft, vermag mitunter ein Leben lang zu prägen. Stirbt etwa die Mutter unter der Geburt, entstehen mitunter Schuldgefühle, die das Kind bis ins hohe Alter nicht bewältigt. Das Kind macht sich verantwortlich, ich lebe, meine Mutter musste dafür sterben. Mein Menschsein und meine Geburt sind eng miteinander verwoben. Das ist den biblischen Autoren noch sehr bewusst. Immer wieder taucht die Geburt in der Bibel auf. Geburt ist ein Zeichen Gottes, folgert die Schrift. Mit seiner Macht beschützt und ermöglicht er Leben. Dass Christus als Kind geboren zur Welt kommt, hat eine tiefe Bedeutung. Die Umstände seiner Geburt waren alles andere als ideal. Armut und Flucht prägen sie. Seine Flucht nach Ägypten zeigt, der Retter muss gerettet werden, um selber retten zu können. Diesen Gedanken nimmt der Mystiker Meister Eckhart auf. Das Bild von der Geburt ist eines seiner Lieblingsbilder. Für ihn bedeutet Geburt, wie kommt Gott zu mir und wie finde ich zu ihm? Eckhart ist sich sicher, Christus will in mir geboren werden. Er nennt das die Gottesgeburt im Seelengrund. Christus ist geboren worden, ich muss ihn gebären. Durch mich kommt Christus auf und in die Welt. So gesehen könnte man sagen, Gott ist ein ständiger Geburtsvorgang. Gott ist einer, der ständig gebiert und geboren wird. Ja, Geburt geht wirklich jeden Menschen an. Das ist meine Geburt, sie beeinflusst den Lauf meines Lebens. Zugleich geht es darum, wie Gott durch mich wirksam werden kann. Das ist beileibe keine Nebensächlichkeit. Gott will wirken in Liebe, Menschlichkeit und Frieden. Das steht im krassen Widerspruch zum Ego-Kapitalismus. Der droht mit dem Diktat der knappen Kasse und huldigt dem freien Markt wie einem Gott. Es ist ein fundamentaler Irrtum, den Menschen nur nach seinem Geldwert zu bestimmen. Denn der Mensch hat keinen Wert. Er besitzt eine Würde. Durch seine Geburt besitzt er eine Würde. Die Geburt ist wesentlich für jeden Menschen, für die Menschlichkeit und die menschliche Gemeinschaft. Wie es eine Gesellschaft mit sozialer Gerechtigkeit und Frieden hält, ob das Gemeinwohl in ihr geachtet wird, das offenbart sich besonders an der Frage, wie geht unsere Gesellschaft um mit der Geburt ihrer Menschenkinder?
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.